Na, hilft nix. Herzlich willkommen. Es sind eine Reihe Menschen hier, die zum ersten Mal bei mir in einem Intensive sind. Deshalb möchte ich euch gerne das mit den Bändchen nochmal erklären. Das sind Segensbändchen. In Indien ist es üblich. Da ist einfach Segen drin und gleichzeitig ist es eure Eintrittskarte für das Wochenende. Also hebt sie auf. Und es ist so, eigentlich macht man die nicht mehr ab. Es gibt hier ein paar Menschen mit ganzen Reihen. Zeigt mal jemand. Das Wunder. Ja, Mitsuni, heb mal den Arm. Normalerweise habe ich Segensbändchen, die ich aus Indien beziehe, aus diversen Tempeln. Die bestehen dann aus gutem indischem Plastik und sind ziemlich unkaputtbar. Wir haben diese Bändchen vergessen zu Hause und deshalb gibt es diesmal Wolle. Die wird nicht ganz so lange halten. Macht nichts. Wenn man ein Segensbändchen verliert, wenn das abgeht, ist es überhaupt nicht schlimm, sondern bedeutet, der Platz, wo es hinfällt, ist gesegnet. Wenn das Segensbändchen stört bei der Arbeit oder sonst irgendwie, dann könnt ihr es abmachen und dann hängt man es übers Bett. So. Aber es ist eine heilige Sache. Ich habe die Gelegenheit genutzt, nachdem wir die guten Indischen nicht dabei hatten, eine andere Farbe zu wählen. Danke an Sarah für, die hat einen Ärmel ihres zukünftigen Pullovers geopfert. Und in Blau gibt's es nicht in Indien. Und ich finde Blau aber ganz wunderbar, auch passend zu unserem Thema, weil Blau ist immer das Symbol für den Raum, die Farbe des Raums, weil der Himmel, wenn nicht gerade Wolken sind, uns blau erscheint. Der ist nicht blau, er erscheint uns blau. Das heißt, immer wenn ihr dieses Bändchen anfasst oder anguckt, und viele haben sich sehr gefreut über Blau heute Morgen, seid erinnert an den Raum, an die Weite, an die Klarheit, die natürliche Klarheit unseres Geistes. Habt ihr jetzt um den Arm gebunden. Für uns Menschen und unseren menschlichen Geist sind solche Sachen wichtig. Wir brauchen so kleine Dinge, die uns erinnern. Wir brauchen auch Dinge, die uns berühren. Wir brauchen überhaupt Berührung. Menschen sind keine theoretischen Wesen, sondern bezogene Wesen. Unsere Bezogenheit ist eine ganz wesentliche Basis für Verstehen und für Erkennen und für Glück und überhaupt. Deshalb stört es mich auch überhaupt nicht, dass wir jetzt dieses Wochenende wunderbarerweise so etwas eng zusammen sitzen. Genießt es. Es ist wunderbar. Und ich habe euch ja auch geschrieben diese Woche, die Kostbarkeit des Zusammenseins. Wenn wir so zusammenkommen, tatsächlich und wirklich und körperlich in einem Raum. Der Guru, die Gurine und die Schüler, die Freunde, die Sangha, das ist jedes Mal ist ein Fest und ist wundersam. Viele Wunder geschehen hier. Große Wunder und kleine Wunder, die nur möglich sind in unserem tatsächlichen Zusammensein. Ich schätze sehr diese Möglichkeit, auch über Video wirksam sein zu können. In erster Linie aber, ehrlich gesagt, um die Menschen dann herzulocken in diese tatsächliche Bezogenheit, die ich zumindest nicht schaffe, über diese Medien hinüber zu retten. So, also die Videos sind wichtig und gerade heutzutage geht es gar nicht ohne Internet und ohne all die Medien. So wie früher Bücher, die heute keiner mehr liest. Oder selten. Da war es wieder schon. Bücher, die heute keiner mehr liest. aber das Wesentliche für mich ist wirklich die direkte Übermittlung. Jetzt, hier. So. Und das ist auch, ich wiederhole jetzt nochmal, weil wir so schön zusammen sind gerade, am Anfang die Struktur des Walzers der großen Vollkommenheit. Große Vollkommenheit heißt auf Tibetisch Dzogchen. Und das ist die Richtung, in der ich gerade unterwegs bin mit euch. Dzogchen hat einen Walzertakt. Das würde jetzt ein Tibeter nicht so sagen, natürlich, weil Tibeter kein Walzer tanzen. Aber für uns macht es sehr verständlich. Jeder von euch kennt Walzer, oder? So, theoretisch zumindest. Walzer ist immer im Dreivierteltakt. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Und in aller Dzogchen-Literatur, die ihr irgendwo finden könnt, in jeder Übermittlung, geht es immer in 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alles ist so eingeteilt. Punkt 1 hat immer zu tun mit der direkten Übermittlung unserer wahren Natur, was jetzt hier gerade geschieht. Punkt 1. Das ist im Walzer der Schwungschritt. Ohne den geht's nicht. Und der ist ja so wunderschön. Aber man kann da nicht stehen bleiben. was natürlich gern probiert wird, aber da würde man beim Tanzen umfallen und der Tanz wäre vorbei. Punkt 2 folgt immer, geht gar nicht anders. Punkt 2 hat immer zu tun mit dem Unterwegssein, mit unserer Praxis, mit unserer Vertiefung, hat zu tun auch mit Methode und hat zu tun damit, dass immer wieder Zweifel auftauchen. Hatten wir gestern auch schon an verschiedenen Stellen. Zweifel tauchen auf, und zwar insbesondere entweder in der Meditation oder auch im Alltag. Wenn ich in so einer Situation bin, wie du gestern geschildert hast, da stimmt das nicht. Ja, das ist dieser Zweifel. Und der ist wichtig. Zweifel ist nichts Schlimmes, sondern ist ein Drittel des Tanzes. Und unser Umgang damit. Wie gehen wir damit um und wie lösen wir das immer wieder auf? Das ist dann, das ist eigentlich unsere Hauptarbeit unterwegs. Und immer wieder das Thema. Der Pfad. Zweifel ist deshalb wichtig, weil er uns dazu bringt, immer wieder zu überprüfen. In uns selber und überhaupt. Und jedes Mal, wenn wir überprüfen und zum selben Ergebnis kommen, wachsen unsere Wurzeln in das Letztendliche hinein. Da wachsen tatsächlich irgendwie die Wurzeln des menschlichen Seins in die Unendlichkeit. Versteht ihr? Das heißt, auch da kommen schon wieder die zwei zusammen, die eigentlich nie zwei waren, die unsere endliche Manifestation und unser unendliches Sein. Dazu dient der Zweifel. Also seid bitte nie traurig, wenn Zweifel auftauchen, sondern geht damit um. Im Sinne, ja genau, das ist auch ein guter Umgang. Geht's ruhig raus, spielen. Punkt 2. Punkt 3 hat damit zu tun, nicht aufzuhören, immer weitermachen und hat zu tun mit Vermengen, nennt man das. Integration würde man heutzutage hier sagen. Immer wieder die, und zwar bitteschön, immer das Kleinere ins Größere integrieren und nicht umgekehrt. Das Kleinere ins Größere integrieren, nicht umgekehrt. Oft werde ich gefragt oder immer wieder kommt es als Thema, wie kann ich Meditation in den Alltag integrieren oder wie kann ich, wie kann ich Gott in mein Leben integrieren? Dann kann ich nur sagen, gar nicht. Es geht nur andersrum. Wir kriegen nie das Große ins Kleine hinein. Versteht ihr? Ist das arg blöd? Also nicht blöd im Sinn von dumm, sondern ist es euch arg unangenehm? Naja, das heißt teils, schätze ich mal. Auch das ist dann natürlich immer wieder ein Reibungspunkt, wo neue Zweifel auftauchen können. Dann gehen wir wieder zu 1, zu 2, zu 3. Ein Walzer besteht außerdem nicht nur aus einem Takt. Ich weiß gar nicht, wie viele Takte hat der Donauwalzer. Viele, der geht 20 Minuten. Das heißt, nach 3 kommt wieder 1. So, das ist die eine Grundstruktur, die auch hilfreich ist im Umgang mit sich selber an manchen Punkten zu gucken, bin ich jetzt, geht es ja gerade um 1, um 2 oder um 3. Gute Land, sehr einfache Landkarte. Das war jetzt mal sehr kurz. Es macht überhaupt gar nichts, wenn irgendjemand irgendwas erstmal nicht versteht. Erstens könnt ihr immer nachfragen und darum bitte ich auch. Und ich habe prinzipiell und höchst autoritär von meiner Seite dumme Fragen abgeschafft. Gibt's hier nicht. Ja, das heißt, jeder kann einfach alles fragen. Dumm gibt's nicht. Und ihr könnt euch sicher sein, gerade diejenigen unter euch, die das erste Mal hier sind oder noch nicht so oft da waren, wenn ihr eine Frage stellt, freuen sich ganz viele derer, die schon lang da sind und sich nicht fragen trauen. Ja? So. Gell? Also traut euch immer. Ja. Prana, hi.
Hi, oh, hi.
Jetzt habe ich schon wieder.
Zu Punkt 3, Integration. Du hast gesagt, du kannst nur das Kleine ins Große integrieren. Also ich kann nur die Arbeit ins Leben integrieren, ins Große.
Ja.
Wenn ich jetzt praktisch aber auf Arbeit bin und das passiert, wir haben Sitzung zusammen, ich erinnere mich, dann erscheint es mir im Geist so, als würde das, käme das Große ins Kleine rein. Also genau, es erscheint mir wie genau umgekehrt dann, lustigerweise. Und ich freue mich dann, bin sehr dankbar um diese Momente, aber erscheinen tut es mir wie umgekehrt, als wäre es andersrum im ersten Moment.
Ey, erstens finde ich es ganz wunderbar, wie genau du beobachtest. Das ist hilfreich. Also wie es im Geist erscheint. Und du sagst ja auch schon, es erscheint mir.
Aber ich glaube, was du sagst.
Hier geht es überhaupt nicht um Glauben, es geht um Vertrauen, ja. Also sag bitte, ich vertraue dir. Ist mal
ich vertraue dir.
Ja. Weil Glauben hilft uns nicht so überprüfen und das machen wir ja gerade. So. Was passiert da wirklich? Du bist auf Arbeit und beschäftigt. Dein Geist ist beschäftigt mit dem Inhalt der Sitzung, nehme ich mal an. Und zusätzlich auch noch mit, was koche ich heute Abend?
Ja, oder mit, ich sollte mich erinnern, was Pia gesagt hat.
Oh, okay. Also dein Geist ist sehr beschäftigt. Und dann plötzlich erinnerst du dich tatsächlich. Das ist nicht so, dass dann das Große plötzlich da wäre im Kleinen und vorher nicht da gewesen wäre, sondern was tatsächlich geschieht, ist, dass deine Aufmerksamkeit, deine Bewusstheit sich dem zuwendet. Es war die ganze Zeit da. Das natürlich ist dieses, also jetzt mal das Große nennen, überall. Auch mittendrin und auch im Computer und auch im Tisch, wo ihr eure Sitzung macht und überall. Aber es ist nicht nur da, es ist größer. Macht's das klarer oder noch nicht?
Also bisher war es so, egal was, wenn ich mich wieder diese Wendung gemacht habe und ausgerichtet habe in der Meditation, da ist Widerstand und dann so, hey, aber boah, ich, sogar der wird wahrgenommen, sogar der ist ja, ja
ein Inhalt.
Ja.
Ja.
Aber
richtig.
Ich finde es nur so erstaunlich, dass es manchmal eben wie andersrum dann wirkt, wenn man so mittendrin ist im Gewusel und als ob eben dieses Große von quasi außerhalb hineinkäme.
Ja.
Oder? Verstehst du?
Aber
wenn man ruhig sitzt in der Meditation, es kann ja gar nichts. Es ist immer und da.
Ja, aber die Frage ist ja jetzt, und was zu über was zu erforschen ist, ist, was ist Wirklichkeit, was ist Illusion? Also ist es so, dass Gott erst nicht da ist und dann plötzlich auftaucht in der Sitzung? Oder ist es so, dass Gott die ganze Zeit da war, nur du ihn vergessen hast?
Zweites.
Richtig. Erscheinen tut's dir aber, als wäre es
andersrum.
Das Erste.
Ja.
Und das ist die Illusion.
Das ist aber komisch.
Das ist sehr. Ja, das ist sehr komisch. Das ist tragisch komisch. Das ist unsere ganze Tragik.
Weil mit diesem Umdrehen und das sehe ich auch und das ist ein Phänomen und der Zweifel ist ein Phänomen und das wird geschmeidiger meines Empfindens nach. Aber der Umgang mit dem Vergessen, weil ich so oft vergesse.
Ah, okay.
Weißt du? Wenn ich mich erinnere, dann ist es ja einfach, dann drehe ich mich wieder, also wie andersrum, verstehst du?
Mhm.
Und dann, okay, ich kann es ja angucken. Ah, okay, da. Aber wenn ich mich gar nicht erst erinnern kann, weißt du, die Dummheit, dieser erste Schritt, da hat es ja wie kein Hilfsmittel, außer eben die Gnade, oder?
Richtig. Und ist die Gnade jemals ausgeblieben?
Es kam mir schon so vor manchmal und dann doch sind Momente, wo ich denke, das ist riesengroß.
Das ist riesengroß. Ich frage dich nochmal, ist die Gnade jemals ausgeblieben?
Wenn ich drum gebeten habe, nein. Aber wenn ich selbst das vergesse, drum zu bitten.
Und ist die Gnade, dass du dich daran erinnerst, irgendwann darum zu bitten, jemals ausgeblieben?
Sag's nochmal bitte.
Super, jetzt habe ich deinen Geist zum kurzen Anhalten gebracht. Ist die Gnade, dass du dich dann doch irgendwann erinnerst daran,
nein,
um das Erinnern zu bitten, jemals ausgeblieben?
Ich weiß nicht, bisher ja immer wieder mal erinnert, klar.
Eben.
Dann ist da wieder Vertrauen, Geduld.
Ja. Weißt du, da sind einfach Lücken. Erstmal. Mir ist so, als ob wir diese Momente der Erkenntnis und diese wunderbaren Momente, wo wir sagen, ja, zu Hause, die treten erstmal auf, überhaupt bei vielen Menschen, überhaupt erstmalig auf. Dann Lücke, gefüllt mit Verwirrung und Leiden und Konditionierung und Neurosen und Stress und Unglück. Dann wieder Moment, ja. So. Diese Lücken sind im Allgemeinen erstmal relativ groß. Aber immer wieder kommt dieses Dann im Laufe der Zeit werden diese Lücken kleiner, kürzer. Und es ist auch da ein bisschen wie, man fädelt eine Perle an die andere. Und irgendwann kommt einem so vor, als wäre es lückenlos. Ob es wirklich lückenlos ist, weiß man aber gar nicht. Sondern es ist Perle an Perle an Perle an Perle. Aber das ist ein Prozess in der Zeit.
So ziemlich genau das Gleiche hast du mir im letzten Satz schon gesagt. Genau das mit der Perlenkette.
Ach, das habe ich mir vernicht
gesagt. Ja, aber ich mir.
Ja, ich hoffe doch. Ja, komisch. Woran mag das jetzt liegen? Es muss irgendwie... Wie wär's, wenn du dir tatsächlich mal Papier, so ein Säckchen voll so Glasperlen kaufst, schöne bunte und einen Faden dazu. Und immer wenn du wieder, und die trägst du immer bei dir, in der Hosentasche. Und immer wenn du wieder zu Hause bist und wieder das da ist und die Erinnerung da ist oder die Gnade eingetreten ist in dich, fädelst du eine Perle auf. Damit du was in der Hand hast, wo du merkst, dass es wächst. Damit du nicht jedes Mal das Gefühl hast, von vorn anzufangen.
Aber ich dachte, das soll so sein.
Ich glaube, du brauchst das jetzt mal, einfach diese, dir die Kontinuität fühlbar und greifbar zu machen. Probier's mal. Perlenfädeln.
Danke.
Bitte. Mal zumindest bis 108. Jetzt wollte ich gerade in diesem Text. Wie würdest du diese, was du Dummheit nennst, oder diese, das Vernebelte, kann man das noch anders beschreiben?
Ablenkung.
Ablenkung, super. Komisch. Gerade schlage ich hier auf bei dem Kapitel Ablenkung. Ich mache das diesmal so, da gibt es einen wunderschönen Text, der ist verfasst vom Patrul Rinpoche, das war, der darf schon da auf den Segenstisch, wenn er mag, ja, ja. Ein ganz großer Lehrer war das in Tibet und der Lehrer vieler Lehrer. Und der Text ist aber sehr lang, der ist mir zu lang für ein Wochenende. Deshalb werde ich mir erlauben, immer wieder ein Stück rauszugreifen, wie gestern Abend auch schon, wo es gerade mir zu passen scheint. Der Text heißt Selbstbefreiende Meditation von Patrul Rinpoche. Patrul, ja. Der hat folgenden Vorschlag. Er benutzt jetzt das Wort Leerheit für, was wir Raumhaftigkeit genannt haben in letzter Zeit, oder das Letztendliche oder Urgrund. Ja? In Leerheit gibt es keine Ablenkung. Es ist Verblendung, die Ablenkung entstehen lässt. Und jetzt das Rezept. Schaut ohne Verblendung in den, der Ablenkung verspürt. Schaut und haltet dies aufrecht ohne Ablenkung. Ablenkung ist beseitigt und wird zur Leerheit. Ruht ohne Ablenkung in dieser Leerheitserfahrung. Das ist die vollkommene Reinigung von Ablenkung. Es gibt keine erhabenere Konzentration als dies. Für den Yogi, der sie verwirklicht, Emaho, wie erstaunlich.
Du kannst sogar die Ablenkung betrachten.
Ja.
Du kannst sogar die Ablenkung betrachten, ja. Wie den Zweifel und den Widerstand.
Exakt.
Das habe ich noch nicht geschafft. Ah, das probiere ich aus.
Du bist nicht draufgekommen. Aber das sind immer wieder solche Kleinigkeiten, auf die man erstmal nicht kommt. Ah, ja, das auch? Ja, probier's aus. Möge bald Ablenkung auftauchen. Ich merke, du bist schon ganz ungeduldig, es auszuprobieren.
Aber es war gerade so. Ja, logisch ist ja auch. Danke.
Bitte. Jetzt geht's halt dann ums Probieren. Wie könnte man denn die Gute jetzt ablenken? Das ist jetzt schwierig. Ja, der Bub schafft. Habt ihr den Trick verstanden? So prinzipiell, weil das ist immer wieder die Übung einfach. Immer wieder kommen wir an Stellen, wo wir denken, das muss weg. Also sei es dieses Leiden, von dem du gestern gesprochen hast, sei es die Ablenkung, sei es der Ärger, der Adrenalinschub, sei es, und dann fangen wir an, wie blöd, alles Mögliche zu unternehmen und erschöpfen uns völlig. Anstatt erst, zumindest zuerst, die Soheit im Hier und Jetzt sein zu lassen. Aha, Ablenkung ist da. Schauen wir doch mal, wie das ist. Wie fühlt sich denn das genau an? Ablenkung. Und ist da immer noch Raum, trotz der Ablenkung? Ist da immer noch, ist vielleicht sogar die Ablenkung klarheitsdurchzogen? Oder ist Ablenkung tatsächlich der Bereich, wo kein Buddha je hingekommen ist und das Göttliche ausgeschlossen ist? Dann wäre es tragisch. Aber wir müssen es einfach überprüfen. Und es ist, wisst ihr, das Blau von diesem Bändchen, das ihr jetzt alle da am Handgelenk habt, und was das Blau symbolisiert, ist auch da, wo die Bluse grün ist oder das Tischtuch rot?
Da, das Tischtuch ist noch drauf. Gut.
Also die Bläue des Himmels ist auch im roten Tischtuch. Wir müssen nur lernen, sie zu sehen. Darum geht's. Sonst haben wir Sehnsucht nach der Bläue des Himmels und fangen an, das Tischtuch umzufärben. Es ist aber nicht nötig. Ja. Sprich.
Aber das ist ja gerade das Wunder, dass man glaubt, der Raum oder das Große guckt in den Alltag rein. Aber das ist ja das Geschenk, was wir haben, dass wir dann auch wissen, nee, also es ist ja so immer da. Nur wir können es manchmal nicht wahrnehmen halt einfach. Und richtig, das macht es ja so, dass man denkt, man ist getrennt davon, aber weil wir es in dem Moment nicht wahrnehmen können. Und dann sieht es so wie klein aus, weil das andere, diese Ablenkung oder diese Wut oder die nicht verstanden sein oder was auch immer einen von einem wegbringt, das sieht so groß aus. Aber, und dann kommt dieses Erinnern, kommt so klein daher, weil man denkt so, ah, das ist ja auch noch da. Aber, also ich kann das gut verstehen mit dem Alltag und mit dem, aber das
jeder
ist so.
Hier sitzt keine einzige Nonne und kein einziger Mönch.
Aber das ist so, das ist ja das Wunder, dass das, also es kommt einem so vor, aber es ist so, weil es immer da ist und es scheint ja immer durch, wie jetzt mit den Wolken und blau haben wir gerade, Hanito und ich, wir haben gesagt, blau ist es ja immer halt irgendwie so und irgendwie, nur wir können es gerade nicht wahrnehmen.
Ja, und dann kommt natürlich wieder Milarepa dazu. Was ist das Wolkige? Es ist ein Zauberspiel des Himmels. Das heißt, auch die Ablenkung ist ein Zauberspiel der klaren Natur des Geistes. Weiter nichts. Sie ist auch nicht getrennt, obwohl sie zur Wahrnehmung von Trennung führt.
Aber vielleicht macht es das ja auch so, wenn es immer nur blau wäre, dann würden wir auch wieder nicht unterscheiden können.
So ist es. Wir würden nicht unterscheiden können zwischen Illusion und Wirklichkeit und uns würde was ganz Kostbares entgehen, nämlich dieses immer wieder zu dem zu kommen. Also, das wäre eigentlich richtig schade. Also es ist immer wieder der kürzere oder längere Weg von dem Hä? Zum Der ganze Pfad ist immer Hä? Irgendwas verwirrt uns, irgendwas vernebelt uns, irgendwas scheint uns zu trennen. Hä? Und dann wieder ach so. Ach. Yep. Rohani.
An der Stelle spinnt aber in meinem Geist so ein kleines Moment mal.
Okay.
Irgendwas hat, da irgendwo habe ich das Gefühl, das könnte mich aufs Glatteis führen. In die Ignoranz.
Ja, das stimmt.
Weil, wenn das okay ist, dann ist das auch okay. Aber so einfach ist es ja nicht. also irgendwo steht da immer noch dazwischen, wie sehr ich dieses Band spanne.
Ja. Und die Motivation.
Ja. Und die Ausrichtung einfach da an dem Punkt. Die Ausrichtung, ja, die Ablenkung ist da und das ist so. Oder die Wut oder was auch immer für Emotionen sind da. Die Vernebelung ist da. Und trotzdem geht es um eine Klarheit. Weißt du, wie ich meine?
Mhm. Absolut. Also diese Art der Übermittlung ist traditionellerweise gedacht für fortgeschrittene Menschen, eben in Tibet, immer so gehandhabt worden. Eigentlich geheim übermittelt worden. Nicht, also ganz bestimmt nicht über Video. Und ich habe manchmal denke mir, ist das überhaupt gut? Also, für euch da draußen, es ist ganz wichtig, was die Dame gerade gesagt hat. Das, was wir hier betrachten und wo wir hier hinkommen, braucht ganz wesentlich die Basis einer geläuterten Motivation. Und diese Motivation kann nichts anderes sein als Bodhicitta. Also es geht darum, Weisheit und Mitgefühl zu pflegen. Im Innen und in der Handlung. Das ist die Motivation. Es geht ganz bestimmt nicht darum, Entschuldigungen zu finden für Fehlverhalten. Gar nicht. Es ist ja kürzlich verstorben Sogyal Rinpoche, und ich kenne jemanden, der ihm recht nahe stand, und dann haben wir so einen kleinen, in Lerabling, in deren Zentrum in Frankreich, machen sie jetzt ist fertig, die ganzen 49 Tage nach seinem Hinscheiden, die ganzen Rituale und was man halt so macht. Und dazu gehört auch ein Ritual, die Tiefen der Hölle ausleeren, wo wir einen Teil dieses Textes auch hier schon mal hatten. Wie sinnlos ist es? Da stehe von neuem in der Weite vom Kuntu Zangpus reiner Freude und so. Ja. Davor aber, wie sie das machen, und das lief dann über so ein Live, auch über Video, so ein Live, ich kenne mich da nicht. Ein Livestream, genau, so heißt das. Das geht ganz lang, ein gemeinsames Bekenntnis von möglichen Verfehlungen. Da habe ich, war meine Rede nicht ganz aufrichtig, da war einfach Dinge, die dem, was ich eigentlich will und der Klarheit, um die es uns geht und der Liebe, die daraus erwächst, widersprechen. Das alles wird öffentlich erstmal bekannt, und dann gibt es Niederwerfungen, und dann gibt es eine ganze Reihe hilfreicher Buddhas, und dann erstehe von neuem in der Weite von Kunto Zangpus reiner Freude und so weiter. Also du hast völlig recht. Und dieser Teil der Ethik auch und der Gradheit gehört ganz wesentlich dazu. Und ich setze das bei dir aber stillschweigend voraus.
Ich bin nicht so heilig, wie ich manchmal aussehe.
Na, ich würde sagen, du siehst gar nicht heilig aus.
Also für mich ist zum Beispiel Wut ein ganz großes Thema.
Wir haben ja Zeit. Das ist so herrlich im Intensiv. Wir haben Zeit und können jetzt auch erst nochmal zu den Basics zurück. Die grundsätzliche Frage erstmal ist, warum machen wir hier das, was wir hier machen? Also die Frage nach der Motivation und Intention. Wie schaut es aus? Was wollen wir? Und was hindert uns? Ha, ich befreie dich, Rohani, erstmal. Tasche und, ich muss den Namen.
Also ich würde denken, also ich bin hier, um den Urgrund besser zu spüren, um diese Vernebelung so ein bisschen, ja, zu beseitigen.
Das ist
meine Motivation.
Super. Und Tasche, warum bist du hier?
Meine Motivation ist, um Klarheit für mich zu erreichen. Mhm. Und was mich hindert, sind Ängste gewesen.
Okay.
Aber ich bin dahinter gekommen. Also ich bin auch sehr tief in die Vergangenheit schon gegangen. Immer auch wieder mit meinem Ego-Sein und so weiter und meiner Geschichte.
Mhm. Super. Sehr klare Ansagen, ja.
Ist an?
Ja.
Meine Motivation ist die Erkenntnis, Erlangen dessen, was hinter den Dingen ist.
Wunderbar.
Also ein anderes Wort für Gott suche oder was auch immer Gott ist.
Mhm. Anita, warum bist du so weit gereist?
Meine Motivation ist, glücklich zu sein, unabhängig davon, was gerade ist.
Schön.
Ist das an?
Ja, jetzt. Okay. Ja.
Zu schauen, wo ist Frieden? Wo gibt es Frieden? Wo kann ich befriedet werden? Wo können andere befriedet werden? Was liegt davor? Was kann ich wegräumen? Wie komme ich dahin?
Mhm. Wunderbar. Abimo. Dingsbums.
Vollständig frei sein von Leid und den Ursachen von Leid.
Wow. Noch was?
Ich möchte da sein, ganz und jetzt, wenn möglich immer.
Schön. Merkt ihr, wie sehr ihr euch einig seid? Und wie gleichzeitig es jeder anders formuliert und irgendwie von einer anderen Seite herkommt. Das ist ganz wunderbar. Aber es strebt, also so wie ich es wahrnehme, zumindest alles auf einen Punkt hin. Eure Wünsche. Was hindert? Du sagst die Wut zum Beispiel. Du sagst die Ablenkung. Was hindert noch?
Die eigenen Vorstellungen.
Richtig, die eigenen Vorstellungen.
Muster.
Ha? Die Muster. Ha. Die Glaubenssätze. Mhm.
Gewohnheit.
Die Gewohnheit.
Das Begehren.
Das Begehren, ja. Erfahrungen, die du gemacht hast. Jetzt kann ich das nicht mehr alles wiederholen für
die Erfahrungen, die ja körperlich da sind und die ich jetzt im Laufe des Prozesses immer deutlicher spüre. Und es mich zwingt, Gott sei Dank, damit umzugehen, es zu akzeptieren, dann zu sehen, es ist da, aber es geht ja auch wieder weg. Also für mich ist das so wichtig, auch zu sagen, ich habe auch was erfahren darin, ich spinne jetzt nicht nur rum oder so.
Richtig, das ist ein ganz großes Thema, ein kollektives Thema auch.
Kommt, ist die Zerstreuung. Denn wir leben ja in einer Zeit der Zerstreuung und da finde ich, das ist also große Gefahr, gerade auszugehen.
Es gibt keine Ablenkung, weil die Ablenkung ist es ja auch schon.
Das, wo wir hier gelandet sind, ja. Oh ja.
Was mich hindert, ich möchte ich sein und ich möchte größer als ich sein. Und das Zusammenspiel von beiden, das empfinde ich als Herausforderung.
Ja. Wobei es so schwierig gar nicht wäre. Weil ein Blatt ist ein Blatt und ist Baum. Manche Menschen denken sozusagen, um Baum zu sein, dürfte man nicht mehr Blatt sein. Und das stimmt gar nicht. Wenn das Blatt das aber kapiert hat und jetzt fallen ja die Blätter, die Bäume bleiben teilweise stehen. Naja, es ist Herbst und es gibt Stürme. Manche Bäume, dann hat das Blatt kein Bedauern im Fallen, weil das Baumige bleibt.
Ich kann dazu jetzt nichts sagen, was ich höre. Ich lasse mich einfach berühren von dem.
Genau. Damit sind wir bisher immer gut gefahren.
Auch das sich getrennt fühlen ist für mich hinderlich.
Es ist ja irgendwie so, wir haben die große Gabe und die große Kostbarkeit, der Möglichkeit von Bewusstheit. Und das sollten wir so gut wie möglich nutzen. Wir haben aber auch als menschliche Wesen eine lange Geschichte. Und wir können uns nicht außerhalb davon stellen. Also gerade das, was du vorhin gesagt hast, mit was ich erfahren habe, da ist ja mit drin auch, was andere bereits erfahren haben. Weil dass du das erfahren hast, was du erfahren hast, hat ja auch nochmal Geschichte. Und wir können uns nicht außerhalb dieses Flusses stellen, der menschlichen Geschichte. Und dem begegne ich in letzter Zeit sehr und an vielen Stellen. Und manches unserer Geschichte ist jetzt erst reif, überhaupt ans Licht zu kommen und gefühlt zu werden. Vor 80 Jahren hat der Zweite Weltkrieg angefangen. Jetzt ist hier, glaube ich, nur Hannelore, die da schon gelebt hat. Sonst noch? Du warst im Bauch deiner Mama. Du warst, glaube ich, schon draußen. Sonst noch jemand schon unter den Lebenden gewesen? Nee. So. Und dennoch ist es in unseren Zellen.
Ja, das spricht mich gerade sehr an, weil meine Familie hat ein großes Trauma damit. Und ich merke gerade im Moment kommt so die Zeit, wo ich das annehmen kann, wo ich auch die Wirkung von dem Trauma bei mir spüre und das rauskommt.
Richtig.
Und das hat eben auch so meine Frage, hat so vieles für mich jetzt gerade so beantwortet, wie gehe ich damit um mit diesem Schmerz, den ich nicht erlebt habe, aber den meine Familie, meine Geschwister und also wirklich ziemlich dramatische Geschichten erlebt haben. Und ich fühle das.
Ja,
ist ich normal. Ich fühle das und ich habe es nie fühlen wollen. Ich wollte es immer weghaben. Und das bricht so auf, dieses Fühlen. Und es macht es mir manchmal im Moment ganz schwer, wohin damit. Und das hat mir eben geholfen, diesen Raum. Das ist auch nicht wegzukriegen, das ist da. Das ist nicht, das wird auch da bleiben im Moment einfach. Ne? Und das hat mir jetzt gerade geholfen, so in diese Weite zu gehen, in dieses Große dazu zu holen. Und dann zu merken, der Schmerz wird dann sogar größer. Aber er ist heilsamer. So habe ich das gerade eben empfunden. Also er war mehr einfach präsent. Und dadurch war eine Verbundenheit da.
Richtig.
Und das macht es tragbar.
Und bringt es auch in Richtung Klärung, sagen wir mal.
Vielleicht auch Heilung für die, die noch da sind. Und für die Generation, die eigentlich ja jetzt nachkommt, also meine Tochter und Kinder meiner Geschwister und so weiter. Ne? Ja, es ist tatsächlich irgendwie so im Moment die Zeit, wo diese ganzen Sachen weich werden, habe ich das Gefühl. Na,
mein Eindruck ist, dass diese ganzen, diese Dinge, die jetzt 80, 85 Jahre her sind, dass ein ganz großes und wahrscheinlich auch gesundes Tabu drauf war, weil es für die, die dabei waren, zu groß gewesen wäre. Die hätten das nicht geschafft, die Konfrontation. Deshalb haben wir das wahrscheinlich auch so erlebt in unserer Jugend. Das sind ja viele, also damals 60er Jahre oder so, und wir wollten doch unsere Eltern zur Rede stellen. Und es ist überhaupt nicht gegangen. Und wir haben das aber dann auch nicht verstanden. jetzt kann ich das verstehen. Es war zu, es wäre nicht gegangen. Geht erst blöderweise erst jetzt, wo sie nicht mehr da sind. Du hast es heute auch angesprochen. Ja, klar, du würdest gerne nochmal mit deiner Mutter über die Zeiten sprechen und ich auch mit meiner. Und gleichzeitig muss uns klar sein, genau deshalb, weil sie jetzt nicht mehr ansprechbar sind, können wir es überhaupt bearbeiten. Klingt jetzt ein bisschen kraus, aber wir haben ein Tabu drauf gehabt, das dem Leben gedient hat, nämlich dem Leben der Kinder.
Er brauchte auch so viel Kraft, um das zu halten.
Ja.
Und diesen Schmerz und alles, was da steht, einfach bei sich zu halten, das gar nicht verarbeiten zu können.
Richtig, ja. Genau. So, und trotzdem haben wir da bestimmt noch einige Arbeit. Unsere Generation und wahrscheinlich auch noch die nächste. Ja, jetzt sind wir aber vom Stöckchen zum zum was? Zum Hölzchen.
Das Hölzchen hat mich jetzt gerade sehr gekriegt, weil meine Eltern leben noch und mein Vater redet immer sehr viel über diese Zeit und meine Mutter sperrt das total aus und ich spüre manchmal ihr Leid und ihre Angst. Und da ist ein Teil in mir, der gerne darüber reden will, aber ich habe das Gefühl, sie sperrt das so aus ihrem Leben und manchmal weiß ich einfach nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe das Bedürfnis, mit ihr zu reden darüber und habe aber gleichzeitig Respekt dafür, dass sie es so lässt, wo es ist. Ja. So, ne? Und weiß manchmal aber trotzdem nicht, irgendein Teil von mir will aber.
Das Wollen muss von ihr kommen.
Ja.
In dem Fall.
Also du hast auch so das Gefühl, das ist zuerst unverfängliche Reden oder vorsichtige Reden hilft überhaupt nichts.
Richtig. Ich glaube, ich würde ihr eher vermitteln, Mama, ich merke, du magst über die Sachen nicht reden und ich kann das auch verstehen. Es ist zu groß. Ich mag dich so oder so. Und solltest du jemals darüber mit mir reden wollen oder mir da noch was mitgeben wollen, dann musst du anfangen.
Ja. Das hilft
ich
mir.
Lass dich jetzt in Ruhe damit.
Ja.
Aber wenn du dann noch, das ist ja auch ein Vermächtnis, ein Vermächtnis für mich hast, dann sag's mir.
Und da merke ich diese, wenn so Hilflosigkeit kommt oder so nicht wissen wollen, in was für einem Thema auch immer, da ist derjenige, das, was immer mitschwingt, ist die Wut.
Nochmal. Bin ich jetzt nicht, habe ich nicht verstanden.
An so Punkten.
Mit der Mama jetzt.
Jetzt da auch an dem Punkt mit der Mama, wo so eine Hilflosigkeit ist, wo so nicht wissen, damit umzugehen, wo das Gefühl zu haben, hey, aber da ist nicht mehr viel Zeit vielleicht. Da schwingt immer so eine Form von, weil ich ja nicht weiß, damit umzugehen, von Wut damit. Das ist, sind immer Mitspieler, die Hilflosigkeit und die Wut. Und momentan fühlt sich das sogar ein bisschen wie so ein Motor an. Mhm. Wo ich der Wut auch was Gutes abverlangen kann. Habe ich gerade so
abgewinnen.
Ja.
Und aber vor allem kannst du sowohl die Hilflosigkeit als auch die Wut, als auch die ganze Konditionierungskette, die da dazwischen ist und dann dieses oder jenes bewirkt, wahrnehmen. Ohne dem nachzugeben und ohne es wegzudrücken. Du kannst es bewusst und fühlend wahrnehmen und zugleich das Bewusstsein der Weite halten. Probier mal gerade.
Ja, das haben wir schon, glaube ich, wirklich schon ganz häufig genau dasselbe.
Macht ja nichts.
Ja.
Ist der langweilig?
Nee, überhaupt nicht. Nein, ich hab nur gerade irgendwie gemerkt, genau an dem Punkt, das ist immer wieder der Punkt. Es ist immer wieder das Gleiche. Es ist immer wieder dieselbe Schallplatte.
Ja, so ist das.
Ja.
Es gibt selten mehr als 2 bis 3 Schallplatten. In den inneren Repertoire. Also man kann ganz viel, kommt immer wieder auf irgendein Grundmuster. Und damit sind wir jetzt wieder bei den Basics. Ja? An diesem Grundmuster ist zu, da ist Licht und Bewusstheit reinzubringen. Sonst kriegt's dich immer wieder. Dann bist du zwar zwischendrin glücklich und befriedet und so, und dann kommt wieder dieses Muster und nichts von. An dem Punkt hast du dann 2 Möglichkeiten. Entweder sagst du, naja, die übrige Zeit geht's mir ja gut und das wird dann schon auch wieder vergehen. Das wäre genau die Ignoranz, die du fürchtest. Also. Oder du sagst, nein, genau gerade jetzt. Ah, da ist es wieder. Die Gelegenheit lasse ich mir nicht entgehen. Da kommt jetzt Licht rein.
Danke, genau da.
Und da sind wir eigentlich bei Punkt 3 an der Stelle des Walzers. Schritt 3, dieses Weitermachen, nichts ausschließen aus dem. Nicht sagen, ah, dieses Muster, das behalte ich mir jetzt aber. Sondern überall darf das Licht hin. Oder du entscheidest und sagst, na, das will ich nicht. Diese Neurose behalte ich mir. Das müssten wir 2 aber dann schon ausdealen. So. Aber was für ein Segen, wie gut, wenn man auf diese Grund, wenn man dahin gekommen ist, diese diese kleinen Motoren gefunden zu haben im Geist, die einem immer wieder verwickeln. Weil den meisten Menschen geht es so, dass die einfach laufen, diese Motoren, und sie gar nicht wissen, wo sie stecken, geschweige denn, wo der Knopf ist. Also ein riesen, riesen Segen. Tashi, du hast den Motor auch gefunden. Ja.
Ja, ob das jetzt hier so reinpasst.
Das ist mein Job, das festzustellen.
Dein Job, ja, das stimmt. Ja.
Entweder dann zu sagen, nee, das machen wir draußen, oder es passend zu machen, ja, oder wie auch immer.
Ich habe ja Jahrzehnte mich damit beschäftigt, mit Wut oder mit Ängsten. Und es stand immer dahinter, ich möchte es eigentlich weghaben, ich möchte es lösen. Ich bin so ein problemorientierter Mensch und ich möchte es lösen. Und vor Wochen oder Monaten hat es irgendwie Klacks gemacht. Ich habe mich mit Achtsamkeit beschäftigt. Und mir ist dann gegeben worden, innerlich, geistig, die richtigen Stellen zu finden. Und ich habe es dann angewandt. Also wenn die Wut jetzt da ist, ich gehe nicht mehr gegen die Wut an, sondern sie ist da. Aber ich gehe auch nicht mit der Wut mit. Ich reagiere nicht mehr darauf. Und sofort in die Achtsamkeit, die ist ja auch da. Und das ist ja der Raum. Die Achtsamkeit dann so freundlich zu mir zu sein, wenn ich da auch so wütend bin und das überhaupt zuzulassen, die hilft mir, die nimmt mir auch den Schmerz schon, jetzt körperliche Schmerz. Und das war für mich eine ganz gutmachende, innerlich heilmachende Erfahrung. Aber die kommt ja immer wieder, auch die Angst oder die Wut, die kommt wieder. Ich erkenne es aber früher und muss nicht mehr da reinsteigen, sondern direkt in die Achtsamkeit umschwenken, was nichts anderes heißt, dass ich mich wohlwollend, ja, wie eine Mutter mit ihrem Baby umgeht und auch aufnehmen sagt, Kind, das darf jetzt so sein, das geht ja auch vorüber. Und vorher war ich in diesem Ego, in dem Glaubenssatz gefasst. Ich will euch jetzt mal zeigen, dass ich wirklich recht habe. Ihr tut mir Unrecht. Sowas. Und das geht, Gott sei Dank, langsam verschwindet das.
Schön. Ja. Wow.
Und wo du eben den Punkt 3 gesagt hast mit der Vermengung, ja, da hat es auch wieder direkt Klick gemacht. Da bin ich sehr dankbar für, dass ich habe jetzt nicht mehr so die Vermengung bei mir, weil ich weiß, damit umzugehen für mein Leben jetzt. Aber ich habe es im Kontakt mit meinen Töchtern und vom Großen, vom Kleinen zum Großen gehen. Ich glaube, meine Art ist immer, mit den Großen irgendwie zu kommen. Und ich merke, die Kommunikation bricht, die sagen jetzt nichts, aber ich merke, ich liege vollkommen daneben, lass es sein. Das war mir jetzt so eine Hilfestellung. Ich denke, boah, da werde ich mich wirklich dran erinnern. Ne? Das Große passt hier jetzt gar nicht rein, lass mal. Das Große passt jetzt hier in einem Dialog mit den Kindern, passt das gar nicht rein. Ne? So, das hat mir geholfen.
Gott als Totschlagargument.
Ja, nicht ganz so schlimm, nicht ganz so schlimm. Nicht ganz. Ich kenne dich ja schon 10 Jahre, alles war nicht ganz so schlimm. Okay. Und dann wollte ich nur sagen, ich bin Großmutter geworden.
Wow.
Ja. Ja, danke. Von einer kleinen Marie.
Schön. Hui. Wolltest du was sagen? Nee. Wir werden jetzt üben. Manche von diesen Dingen, die uns vernebeln, so dass wir die Wolken nicht mehr erkennen können als Zauberspiel des Himmels, sondern sie für fest und real halten. Ihr seid sicher schon mal geflogen, oder? Und wenn man da über die Wolken fliegt, dann finde ich das immer sehr eigenartig, weil ich denke dann, die wären fest. Also ich denke, man könnte sich reinlegen. Ihr auch? Das kann ich, also ich kann das natürlich dann immer korrigieren, den Gedanken, aber der kommt jedes Mal. über den Wolken ist, wie wunderbare Kopfkissen. Und ich bin dann eigentlich jedes Mal erstaunt, dass man da durchfliegen kann. Also es ist für mich immer wieder erstaunlich, dass die Wolken nicht fest sind. Geht euch das auch so? Ne? Ne? Okay, einigen geht's so, anderen geht's nicht so. Aber ähnlich ist es jedenfalls im Geist. Immer wieder hält man diese Wolken für was Stabiles und Festes. Und man muss sich erinnern, nein, 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 es ist ein Zauberspiel des Himmels und man kann durchfliegen. Und das Blau ist ja auch ein Zauberspiel des Universums. Das haben sie jetzt in Tibet noch nicht gewusst. Das zum Beispiel ist auch etwas Kollektives, was, glaube ich, ganz, ganz wirksam ist in allen unseren Geistern. Diese Bilder, die ersten Bilder unserer Erde aus dem All. Könnt ihr euch erinnern an irgendjemand, der sich nicht erinnern kann an Bilder von der Erde von außen? Habt ihr das vorhin? Schaut, da ist niemand, der das Bild nicht hat. Sehr erstaunlich. Und es hat richtig was mit uns gemacht, dass wir diesen Planeten sehen können von außen mit seiner Atmosphäre und diese blaue, wunderschöne Kugel im Universum. Das ist etwas Wunderschönes, was wir kollektiv haben. Wir haben ja nicht nur schlimme Sachen, die 80 Jahre alt sind. Wir haben auch wunderschöne Dinge, auf die wir uns berufen können innerlich. Die Atmosphäre der Erde geht übrigens bis zum Mond. Wird immer dünner, nein, haben sie untersucht. Aber es gibt immer noch Erdatmosphärenpartikel am Mond. Was bedeutet für uns, dass ja doch noch nie ein Mensch die Erde verlassen hat. Weil die Atmosphäre gehört zum Planeten dazu und auch die. Ja, ja, und das ist immer noch Erdatmosphäre. Ja, das ist ja noch nicht. Ja, wir nehmen auch Erde mit, richtig, Prana. Weil wir Erde sind. Das heißt, wo wir sind, ist Erde. Auch schön. Schöner Gedanke. Jetzt wollte ich eigentlich eine Übung machen, die meisten schon kennen, die sehr wichtig ist. Soll ich sagen, alle diese Dinge, die uns halten in der Verwicklung, diese kleinen Motoren, die wir teilweise kennen, teilweise nicht, die bedürfen der Reinigung. Reinigung ist da ganz, ganz wichtig. Und zwar eine Reinigung, die verbunden ist mit dem Wunsch nach Klarheit. Diese Klarheit, diese Dinge zu entdecken in sich, ist nicht immer angenehm. Das heißt, auf dem Weg, jetzt sind wir wieder bei Punkt 2, auf dem Weg vom Hä zum A kann es manchmal auch unangenehm werden, wenn man solche Sachen entdeckt, bis man besser damit umgehen kann. Aber ohne das kommt man nicht hin. So, also eine Reinigung mit dem Wunsch nach Klarheit. Und dafür, wir haben jetzt den Tanka nicht dabei von Vajrasattva. Vajrasattva ist der Bodhisattva der Reinigung. Er ist wunderschön. Ein wunderschöner Mann. Er ist weiß in seiner Körperfarbe, aber durchscheinend. Durchscheinend weiß. Alle diese Bodhisattvas sind durchscheinend, weil der Raum da sehr deutlich durchscheint. Weiß, schön, durchscheinend, groß und stark. Er hat einen Vajra in der Hand, so ein Zepter, einen Kristall der Klarheit. Das ist ein Typ, der nie böse ist, wenn er Dreck sieht. Wisst ihr? Ist nicht so wie, das kennen wir alle, dass jemand einem böse ist, weil man was dreckig gemacht hat. Nein, so ist der Vajrasattva nicht. Er sagt einfach nur, aha, hier ist was zu tun. Und fängt auch gleich das Putzen an. Und hilft uns dabei zu putzen, wo Putzen nötig ist. Ich habe euch oft erzählt, für mich ist Vajrasattva ganz wichtig, das Diamantwesen. Und ich sehe und ehre ihn in allen Menschen, die mit Reinigung zu tun haben. Angefangen von mir selbst beim Zähneputzen, und dann aber all die wunderbaren Straßenkehrer und die Straßenkehrmaschinen, die Geschirrspülmaschinen, die Putzfrauen, die Müllmänner, die tollen Männer auf den Wertstoffhöfen und so weiter. Jeden Tag begegnet ihr Vajrasattva und seiner Wirksamkeit. Wenn ihr danach guckt, ist das immer da. Ja, schaut, wie sauber die Fenster sind hier. Die werden ganz oft, ist da Vajrasattva zugange. So, es gibt einerseits ein Mantra von Vajrasattva, Om Bensasattu Hum. Es gibt auch ein langes. Das machen wir jetzt nicht. Und es gibt eine Übung, die Vajrasattva sehr schätzt. Das ist die neunfache Atmung der Reinigung. Und die werden wir jetzt machen noch vor dem Mittagessen und auch nach dem Mittagessen. Ja, du bist eine Frau, du fängst links an. Aber ich erkläre es eh nochmal, weil ein paar Leute es noch nicht kennen. Das ist eine sehr, sehr alte und sehr einfache Atemübung, die der Reinigung unseres Energiesystems und unseres Geistes dient. Weil Männer und Frauen ein klein wenig verschieden gebaut sind, gibt es auch hier einen kleinen Unterschied, nämlich die Frauen fangen mit der linken Hand an und die Männer mit der rechten. Es sind 9 Atemzüge und die ersten 6 gehen so, dass wir die freie Hand immer hier so in der Leiste haben und mit der anderen von oben her kommen und mit die Handflächen nach außen und so die Nase, also erst einatmen und dann und dann die andere Seite. So, das machen wir. 3-mal jede Seite sind 6 Atemzüge und die letzten 3 Atemzüge nenne ich Zahnpastatube ausdrücken. Da atmen wir tief ein und dann gehen wir nach vorne und pressen alle Luft raus, die drinnen ist. Und ihr werdet feststellen, wie viel es da immer noch gibt, was man ausatmen kann. Das nennt man Residualvolumen in der Medizin. Wo ist überhaupt die Vishwa? Ach, die hat mir nämlich gestern noch geschrieben. Eigenartig. Ja, aber gestern hat sie mir geschrieben, bis dann oder so. Ja, wie auch immer. Komme ich bloß drauf, die ist Internistin. Residualvolumen in unserer Lunge ist immer so ein Rest alte Luft. Und das ist gar nicht so, das ist super, alles okay. Aber das sind auch die Bereiche der Lunge, wo sich früher die Tuberkulose eingenistet hat. Weil nämlich komischerweise die Tuberkelbazillen mögen keinen Sauerstoff, aber leben in der Lunge. Aber halt in den Bezirken, wo wir selten Sauerstoff ranlassen. Deshalb wurden die Menschen damals, wie man bei Thomas Mann nachlesen kann, nach Davos verschafft und zwangsbelüftet auf großen Terrassen. So, wenn wir jetzt mal so alles wirklich Alte rauslassen, dann kommt frische Luft nach und das ist reinigend. Wenn wir die da so gründlich ausatmen, dann bitte versuch gleichzeitig auch Altes aus dem Geist zu entlassen, damit Frische auch im Geist eingeatmet werden kann. Das machen wir jetzt und genießen dann einen Moment diese Frische und dann gibt's noch ein Lied und dann ist Mittagspause.
Jaya